Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ja Mensch, willkommen, Sie schon wieder. Willkommen zu unserem Geschichten-Podcast. Heute mit einer Wiederholung, eine schöne Geschichte, die uns Klaus Schirmer mitgebracht hat. Ich begrüße ganz herzlich bei uns im Plus-1-Studio Klaus Schirmer. Hi Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, hallo Caro.
Du hast uns eine von diesen längeren Geschichten mitgebracht, die wir jetzt gleich hören. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe gehört, es geht um Musik. Was ist das für eine Geschichte?
Wir hören jetzt einen ganz kleinen Musikausschnitt. Das ist Elena Kolesnitschenko, eine ganz, ganz junge Pianistin. Sie ist gerade mal 9 Jahre alt, die dieses Stück spielt. Und das heißt Fantasie impromptu von Frédéric Chopin.
Ich glaube, das war für meine Eltern auch ein Märchen oder so. Ne? Die haben das nicht so realisiert, weil das war auf einmal da und das Kind ist plötzlich so begabt und es spielt Klavier und da verbirg sich sogar der Papst von ihm. Also das ist schon krass, ne?
Ja, schon krass. Wie gesagt, Elena, 9 Jahre alt und sie hat gerade mal 2 Jahre lang Klavierunterricht genossen und wurde dann auserkoren, der Weltöffentlichkeit ihr Können vorzuspielen und gleichzeitig die Überlegenheit des sowjetischen Erziehungssystems zu demonstrieren. Und ihr erster großer Auftritt, der war auch noch im Vatikan. In der Geschichte über Elena geht es darum, wie bei jemand ganz, ganz zufällig so ein sehr außergewöhnliches Talent entdeckt wurde und die dann sehr schnell zum Wunderkind erklärt wurde. Und dann später, nach dem Rausch der Anfangsjahre, erfahren muss, irgendwie damit klarzukommen. Für mich ist eigentlich das Besondere an der Geschichte nicht unbedingt diese außergewöhnliche Begabung, schon auch, ja klar, sondern wie Elena lernen muss, damit umzugehen. Du hast dieses Geschenk, aber andererseits auch vielleicht diese Last dieses sehr, sehr frühen Erfolgs in der Kindheit und wie man dann vielleicht als Erwachsener damit umgeht, ja, sich vielleicht davon befreit, ohne daran zugrunde zu gehen.
Wo fängt Elenas Geschichte an?
Also die Geschichte beginnt in Charkow, das ist eine 1,5 Millionen Stadt in der Ostukraine, damals noch Sowjetunion. Elena ist 7 Jahre alt, erste Klasse und mit ihrer Familie auf dem Sonntagsspaziergang. Dort treffen sie eine Arbeitskollegin, ihre Mutter, und die erzählt so nebenbei, dass sie ihre Tochter auf die städtische Musikschule schicken möchte. Und nächste Woche sei das Aufnahmegespräch und da werde die musikalische Begabung getestet. Und dann fragt sie noch, das wäre doch vielleicht auch was für ihre Tochter, für die Elena.
Und da sind wir dann zusammen dahin. Und bei den Mädchen hat sich herausgestellt, dass sie keinen Gehör hat, gar nichts. Aber bei mir, ja, als mich diese Lehrerin gesehen hat und durchgecheckt hat mit dem Gehör, mit dem Rhythmus und alles, also sie hat regelrecht geschrien, sie muss in die Musikschule.
Und ihre Eltern, die haben erstmal wahnsinnig Angst bekommen. Also die nicht nur, weil die Lehrerin so außer sich war und sie so bedrängt hat, sondern weil sie überhaupt nichts von Musik verstehen. Und von klassischer Musik schon mal gar nicht. Und die können sich gar nicht ausmalen, was eine Musikschule überhaupt ist und was für Folgen das für sie hätte. Sie sind beide Straßenbauingenieure vom Beruf, wohnen im Plattenbau am Rande der Stadt. Und wenn sie Musik hören, dann nur übers Küchenradio. Und würde Elena jetzt tatsächlich auf diese Musikschule gehen, das wäre eine komplette Umstellung. Sie müsste die Schule wechseln, jeden Morgen eine Stunde ans andere Ende der Stadt, spät Nachmittag wieder abholen. Also ein wahnsinniger Aufwand für jemanden, für Eltern, die nichts für Musik übrig haben. Aber die Musikschule lässt nicht locker. Die beknien die Eltern, sie rufen da an, sie überzeugen die und sie lassen sich überzeugen. Und dann kommt es zur Aufnahmeprüfung und was passiert? Elena besteht mit der höchsten Punktzahl. Ein Mädchen, das zuvor noch nie ein Instrument in der Hand hatte. Dann geht das Leben so weiter. Musikschule bedeutet für sie 7 Tage eine riesen Umstellung, auch am Wochenende Klavierunterricht. Und das ist so eine besondere Schule für hochbegabte Kinder im musischen Bereich.
Es hat so rasant angefangen und ja, alles so schnell gegangen und passiert und einfach wie eine Explosion. Also ich habe nach einem Jahr Klavierunterricht schon mit Orchester gespielt und richtige Soloabende, also Bach, Beethoven-Sonaten, Mozart-Sonaten, also das war schon riesig.
Also vor dem Hintergrund wundert es nicht, dass die Lehrerin da glaubt, ein wahnsinniges Ausnahmetalent entdeckt zu haben, ja, ein Wunderkind. Und für die Lehrerin ist Elena auch jemand, dem man ganz, ganz selten begegnet. Also auch ein absoluter Glücksfall und eine Chance für sie, aus Elena einen Weltstar zu machen. Das eine ist natürlich die Begabung bei Elena. Andererseits, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, Disziplin, intensives Üben. Und das war bei ihr auch schon extrem. Also sie musste wirklich stundenlang üben mit extrem viel Drill und sehr fokussiert auf die instrumentalen Fähigkeiten und Fertigkeiten an dem Instrument Klavier.
Meine Lehrerin hat mich sehr, sehr gefordert. Sie hat den Weg gewählt, mich so rasant schnell nach vorne zu bringen. Ich hatte jeden Tag Klavierunterricht, 7 Tage in der Woche, mindestens 5, 6 Stunden, manchmal auch bis zu 9 Stunden.
Wow. Du denkst natürlich als Außenstehender, die ist eine Marionette, die wird da gezwungen, wie ein Zirkuspferd hier durch die Manege zu reiten. Nee, gar nicht. Also ihr hat das Üben nicht viel ausgemacht, das Musizieren hat ihr Spaß gemacht und auch die Auftritte. Also der Aufstieg war ja auch rasant schnell, nach einem Jahr mit Orchester. Und für die Eltern, das war, glaube ich, das erste Bild, wo sie es begriffen haben. Riesiges Orchester, irgendwo zwischendrin einem Riesenflügel, die kleine Elena mit ihren Füßen nicht mehr auf den Boden kommt. Klar haben sie die Schule runtergemacht. Und dann, nach 2 Jahren, das muss ich mal vorstellen, nach 2 Jahren wird sie dann ausgewählt aus allen klavierspielenden Kindern auf dieser Schule und aus der ganzen Sowjetunion vor dem Papst zu spielen. Und das sowjetische Staatsfernsehen, 5 Jahre früher kaum vorstellbar, überträgt es im Fernsehen, das Konzert aus dem Vatikan.
Ich habe meine Suppe gegessen, Fernseher geguckt und ich dachte, das ist schon vielversprechend. Aber das passt da irgendwie nicht zusammen. Einerseits, du siehst ein Kind, diese kindische Natürlichkeit. Und trotzdem, als sie spielte, das war wahnsinnig reif, als ob man erwachsenen Menschen mit viel Erfahrung gehört hätte. Das war sehr beeindruckend.
Der junge Mann war Andrei Ovschinnikov, Bratschstudent, damals 19 Jahre alt, an der Musikschule am Moskauer Konservatorium. Und er sieht zufällig die Aufzeichnung, ganz zufällig beim Abendessen. Er wird später noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich habe die Filmaufnahmen auch gesehen von damals. Ich glaube, wenn man die einmal gesehen hat, das prägt sich ein. Das ist ein kleines Kind, im Hintergrund die Kardinäle, die Kurie aus der ganzen Welt, 3, 5 Meter daneben der Papst. Und wie ihre kleinzierlichen Finger da übers Klavier jagen, also sehr beeindruckend. Und Fantasie impromptu ist auch, das habe ich mir sagen lassen, ein technisch extrem schwieriges, hochanspruchsvolles Stück. Und für jemand mit 9 Jahren ist das schon extrem ungewöhnlich, dieses Level. Als sie zu Ende spielt, steht der Papst auf, geht, er ist ja schon älter, geht langsam auf Elena zu und küsst ihr auf die Stirn.
Meine Güte.
Also es war schon sehr andächtig. Die Bilder, könnt ihr euch vorstellen, gehen um die Welt. Und was das bedeutet, merkt die kleine Elena am nächsten Tag. Da schaut sie sich mit ihren Eltern Rom an. Es ist ihre erste Reise ins westliche Ausland.
Ich wusste nicht mal, wer Papst ist. Also erst später, erst danach habe ich dann erfahren und verstanden, wer er war. Und wir waren so, ja, zum Teil erschrocken, als wir am nächsten Tag nach dem Konzert in Rom, da waren die Leute auf der Straße, die auf einmal vor uns gekniet haben und unsere Hände geküsst haben, weil wir vom Papst gesegnet wurden und die wollten uns ein bisschen anfassen. Ja, das war für sie wie ein Segen und ja, das war krass. Ich dachte, was wollen die von uns? Aber dann hat man uns ja erklärt, dass es dann ja so ist.
Also sie ist zuerst mal mit ihren 9 Jahren der Star in den Straßen Roms und danach natürlich auch, weil sie übertragen wurde in ihrer Heimatstadt Charkow. Sie wird sofort erkannt und die politische Dimension, da haben wir nur kurz drüber geredet, die war dann auch klar, wenn man bedenkt, dass sie im gleichen Jahr auch noch bei der UNO in New York gespielt hat. Ja, das zum Thema Wunderkind und Vermarktung ganz früh, wenn es politische Dimensionen nimmt. In der Schule in Charkow ändert sich das natürlich auch ganz schnell. Sie taucht nur noch 1, 2 Mal auf, sonst heißt es für sie üben und reisen. Europaweit, weltweit zu Festivals und Tourneen. Sie ist bei den Salzburger Festspielen, sie ist in Frankreich, in der Schweiz. Und die Lehrerin wird mehr und mehr zur Managerin und organisiere die ganzen Auftritte.
Und da ist sie wie alt? Immer noch 9 Jahre alt?
Genau, 19, genau.
Und hat sie dir gesagt, wie es ihr dann danach ging? Also hat sie das alles ganz gut verkraftet, den Trubel, oder wurde ihr das irgendwann zu viel?
Genau, das wurde ihr irgendwann zu viel und der Ehrgeiz bei der Lehrerin war unvergleichlich höher, als ein 10-jähriges Kind sowas entwickeln kann. Sie ist ja nur noch unterwegs.
Es waren zum Teil sehr kraftraubende Reisen, zum Beispiel einmal eine Reise nach Madrid. Da habe ich jeden Abend 10 Tage lang ein Nocturne gegeben. Das ist ein Abendkonzert, so um 11 Uhr abends. Also es ging schon nicht um die Karriere, um besser zu werden, sondern irgendwie ums Geld verdienen.
Und hier ist der Punkt, wo auch dann die Eltern einschreiten und merken, dass es eigentlich am Sinn vorbeigeht, dass nur noch der augenblickliche Erfolg zählt und der vermarktet wird und die langfristige Entwicklung ihrer Tochter eigentlich scheinbar keine Rolle mehr spielt. Und dann beenden sie die Zusammenarbeit mit der ersten Lehrerin. Jetzt könnte man meinen, jetzt gibt es einen Bruch, aber gar nicht. Bei einem internationalen Festival in Frankreich wird ein Konzertagent auf Elena aufmerksam und nimmt sie unter Vertrag. Und der versucht, die Eltern zu überzeugen, ihre Tochter jetzt nach Moskau zu schicken, an die zentrale Musikschule am Moskauer Konservatorium. Das sei der nächste notwendige Karriereschritt. Und das ist die Schule in Russland, die die besten Musiker seit 100 Jahren hervorbringt. Da ist Elena 10 und die zieht dann für die nächsten 10 Jahre von Kharkov mit ihrer Mutter, das ist die einzige, die mitgeht, Bruder und Vater bleiben zurück, sind die nach Moskau. Die Mutter muss auch gucken, dass sie die Zimmermiete immer wieder zusammenbekommt. Die muss neben, also, soweit ich das noch weiß, musste sie auch arbeiten gehen, um die Zimmermiete in Moskau zu zahlen. Also das war nicht so einfach. In Moskau, das ist ja so, in der zentralen Musikschule, da kommen sie aus den ganzen Republiken, aus Kasachstan, Weißrussland und so weiter. Da muss sie sich beweisen, setzt sich aber wiederum durch und wird die Beste ihres Jahrgangs. Und wenn dann Konzertreisen mit Orchestern anstehen, ist Elena die Erste, die ausgewählt wird. Und bei einer so einer Konzertreise wird auch der Musikprofessor Wladimir Greinev auf sie aufmerksam und fördert sie von nun an. Und als sie 17 ist, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, da steht sie vor einer sehr wichtigen Entscheidung. Das ist so der Übergang vom Ausnahmetalent in die Welt der Erwachsenen. Und ihr Förderer Greinev, der inzwischen in Hannover ist, lädt sie an die Musikhochschule dort ein. Sie soll bitte dorthin kommen, da kann er sie weiter betreuen. Aber ihr Agent will, dass sie nach Philadelphia geht, in die USA. Weil sein Interesse ist, sie müsse sich weiterentwickeln, sagt er, vor allem weg vom Einfluss der russischen Schule. Sie braucht mal neue Impulse. Und Philadelphia ist ja für Elena kaum vorstellbar. Extrem weit weg, neue Lehrer, eine ganz andere Musiktradition, die sie gar nicht kennt. Also klassische Musik und USA, das kann sie gar nicht verbinden. Und der Punkt, dass sie jetzt mit 17, 18 das erste Mal selber entscheiden muss, vorher war es die Lehrerin, der Manager, das macht ihr schon sehr zu schaffen.
Ich hatte sehr, sehr große Bedenken und mir ging so schlecht. Ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Vor allem wieder mit meinen Eltern, die konnten mir ja nicht helfen. Sie konnten mir nicht sagen, ob das besser für meine Karriere jetzt ist. Ja, vielleicht musste man den Mann einfach vertrauen, blind vertrauen und sehen, was käme. Aber mein Manager hatte diese Muss, sage ich mal. Es war schon fast wie ein Befehl oder Ultimatum, ja. Wenn du zum Greinev gehst, dann ist aus zwischen uns. So ist es auch passiert. Also ich habe mich für Greinev entschieden und da hat er sofort unseren Vertrag und Kontakt abgebrochen. Also das war dann Schluss.
Also Elena entscheidet sich für die Musikhochschule in Hannover. Sie ist jetzt 18 und an der Musikhochschule Hannover, sie kommt alleine. Eltern und Bruder bleiben in der Ukraine zurück. Und die ersten Monate wohnt sie bei ihrem Förderer, Professor Greinev. Wieder mal eine neue Umgebung für sie. Sie muss sich mal wieder neu beweisen. Nur mit dem Unterschied diesmal, sie hat keinen Konzertagenten, wie wir gehört haben, und deshalb auch keine Auftritte. Und das ist am Anfang schon sehr schwer für sie.
Ich war nicht mehr mit diesem Wunderkind assoziierbar. Ja? Ich war einfach irgendeine ukrainische Pianistin, die man nicht kennt. Und es hat mich schon sehr, sehr verletzt. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll, vor allem noch alleine. Ja? Und dann noch keine Konzerte, keine Engagements. Deprimierend, es war furchtbar.
Und diesmal ist noch etwas anderes passiert in dieser schwierigen Zeit, wo sie eigentlich gucken muss, wie sie zurechtkommt und sich orientieren muss. Das vielleicht in der gegenwärtigen Situation für sie förderlich ist, aber in der Konsequenz für die Karriere vielleicht hinderlich. Elena verliebt sich.
Eieieiei.
Und der russische Bratschist Andrei, den wir ganz am Anfang mal gehört haben, der seine Suppe gegessen hat da beim Konzert,
ja,
bei der Übertragung, der ist jetzt 29, also auch 10 Jahre später, und seit einigen Jahren bereits in Hannover. Und er sucht eine Pianistin für ein Stück, das er einstudieren muss. Man empfiehlt ihm Elena Kolesnitschenko. Er kann sich sofort an den Namen erinnern und an die Bilder 10 Jahre früher. Und die beiden lernen sich kennen, verlieben sich beim ersten Treffen, werden ein Paar, und einige Monate später ist Elena schwanger.
Nein! Mein erster Gedanke war nicht, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern, juppie, also ich war erst wirklich froh. Ich wollte das. Ich glaube, ich habe das auch irgendwie so in die Wege geleitet. Dann mit der Zeit, ja, wie sage ich es jetzt meine Mama und meinem Professor und allen, also dann war es mir schon nicht mehr so lustig, ja. Aber am Anfang war Freude da und von André auch. Also wir waren wahrscheinlich die Einzigen, die sich darauf gefreut haben. Und wir waren so zweisam in unserer Welt. Alle anderen waren skeptisch, sehr skeptisch.
Ach, das ist, ja, tut mir leid, dass ich jetzt gerade so intensiv reagiert habe. Ich nahm an, das ist nun wirklich das Letzte, das Allerletzte, was Elena gebrauchen kann, ist jetzt eine Schwangerschaft, wo sie doch so ein hoffnungsvolles Talent ist.
Was das für die Karriere bedeutet, ja, ihr deutet es an, gerade angekommen, muss sich orientieren, muss Kontakte knüpfen, alles aufbauen neu, Anfang ist eh schwer. Und dann in der Branche der klassischen Musik, ganz oben, wenn du Kind und Konzertpianistin, das geht eigentlich nicht, das sagen viele oder fast alle. Und das wäre jetzt das Ende ihrer Karriere.
Es gab Menschen, die Lena abgeschrieben als Pianistin haben. Die haben die Seite sozusagen gewechselt. Ich glaube, wenn dein Schützling dir so eine Nachricht überbringt, hallo, ich bin schwanger, dann musst du ihn auch unterstützen, weiterhin unterstützen oder sogar noch mehr.
Als ich gekommen bin, hatte ich ja noch einen Förderkreis, also einen Kreis aus reichen Leuten, die so ein bisschen gespendet haben für mich, dass ich dann hier studieren kann. Und die haben davon natürlich erfahren und haben mich auch hängen lassen, weil, ja, was sollen wir mit der Schwangeren, ja, die hat jetzt eh nichts mehr mit Musik und so. Und es war alles schon ein bisschen, ja, krass.
Ja, aber Elena und André lassen sich nicht unterkriegen. Sie sind glücklich zusammen und freuen sich auf ihr Kind. Und ihre Mutter kommt sogar aus der Ukraine zur Unterstützung an. Für Elena, die lässt sich da nicht unterkriegen. Die sitzt schon sehr, sehr schnell wieder am Klavier. Und wenn man aus heutiger Perspektive, oder das hat sie mir so auch erklärt, künstlerisch war das eine ganz, ganz wichtige Zeit für sie. Sie konzentriert sich voll auf sich, entwickelt sich weiter und bekommt auch so ein völlig anderes Bewusstsein für die Musiksprache, für ihre ganz eigene Musiksprache, so hat sie das gesagt. Also nicht das Technische, da ist sie ja eh top, sondern es geht um ihren ganz eigenen Ausdruck. Und sie hat große Lust, wieder zu spielen, aufzutreten. Und das macht sie auch mit Orchester. Aber ohne eigenen Agent sind die Auftritte nur sporadisch. Sie wird ab und zu gebucht für Tourneen mit osteuropäischen Orchestern. Sie spielt unter anderem in der Philharmonie Köln, meistens aber in Konzertsälen, Iserlohn, Rüsselsheim, Bietigheim-Bissingen, also eher so kleinere Häuser. Sie wird auch gefeiert und bekommt gute Kritiken. Aber wenn man an Elena denkt und ihre Vergangenheit, das kann auf Dauer nicht befriedigend sein für sie.
Also wenn diese Wunderkind-Geschichte mit dem Anfang nicht gewesen wäre, vielleicht wäre es für mich schon leichter. Weil wenn du so einen rasanten Start hast und das wird dein ganzes Leben damit verglichen und die ganze Zeit nur, ach, das ist dieses Mädchen, die beim Papst war. Und was ist aus ihr geworden? Und man erwartet, dass es immer mehr wird, immer besser. Und dadurch, dass es so riesig am Anfang war, ist dann jeder andere Erfolg, sieht dann im Vergleich kleiner aus. Und dann wird jeder sagen, ja, sie hat versagt, ne?
Das ist so traurig. Ich dachte, das sei ein großer Moment, aber natürlich, wenn du beim Papst warst, was kann da noch kommen? Na, ist ja so, oder? Ich habe auch vor allem manchmal das Gefühl, diese Leute bleiben von ihrer Entwicklung her da stehen, wo sie sind, wenn sie den großen Erfolg haben. Also wenn du so mit 17, ja, irgendwie ein Weltstar wirst, dann bleibt irgendwas an dir, bleibt 17 Jahre alt. Also besonders, wenn dir alles abgenommen wird und wenn du für alles x Assistenten hast, dann hört irgendwas auf, sich weiterzuentwickeln. Und so gesehen ist es natürlich, besonders für so ein junges Kind von 9 Jahren, mit Sicherheit nicht besonders gesund, derart einen furiosen Start hinzulegen. Das glaube ich schon auch.
Aber es war ja nicht nur dieser eine Auftritt, klar, das Bild steht, das Bild bleibt, aber auch sie hat ja den Erfolg auch bestätigt die kommenden Jahre. Also bis zu dem Wechsel nach Hannover, es ging ja permanent aufwärts Und ich denke mir manchmal auch, sie hat ja schon viel Erfolg gehabt. Also es gibt viele, die mit ihr in der Klasse waren, die lang nicht so weit gekommen sind. Also die dann sagen auch, ich hätte gerne auch ein bisschen von diesem Erfolg, was Elena gehabt hat. Und die sind total verschwunden. Mhm. Also das muss man vielleicht auch mal sehen. Und der andere Punkt ist, was halt, weil wir ja sagen, der Fluch des frühen Erfolgs, diese hohe Hürden für Solopianisten, da muss ich auch vielleicht kurz was dazu sagen. Inzwischen gibt es ja extrem viele gute Pianistinnen und Pianisten und der Markt, das ist das Entscheidende, ist überschaubar. Also es gibt viel mehr gute Pianisten als überhaupt Möglichkeiten, als Solist oder mit einem Orchester aufzutreten. Und dazu kommt noch, seit 2-3 Jahrzehnten, das habe ich mir von einem Konzertmanager sagen lassen, gehen die Auftrittsmöglichkeiten permanent zurück. Das Interesse an klassischer Musik nimmt ab, die Konzertreihen werden weniger, die Zuschauerzahlen gehen zurück, die Zahl der Abonnenten gehen zurück und das Interesse und die Gelder, die konzentrieren sich auf die ganz, ganz großen Namen im Geschäft. Und es sind wenige. Die kennt jeder, die sind überall in der Stadt plakatiert. Mhm. Die haben ihre wahnsinnigen Auftritte, ihre hohen Gagen. Und wenn man dann noch bedenkt, diese Vielzahl von Musikhochschulen, exzellenten Musikhochschulen, die es in Deutschland gibt, die jedes Jahr, jeden Jahrgang...
Spucken trotzdem nach wie vor Talente aus.
Super Spieler, Hunderte. Mhm. Und dann kommen sie aus anderen Ländern, aus Osteuropa, aus Asien, wahnsinnig tolle Pianisten. Und der Markt kann die nie und nimmer aufnehmen. Und noch ein letzter Aspekt, also diese Anforderung, wenn man diese bekannten Virtuosen heute sieht, diese Stahlkraft, die Musiker haben müssen, dieses Charisma, diese Vermarktung, also ganz unabhängig von den musikalischen Fähigkeiten, das ist schon Wahnsinn. Ich habe bei dieser Geschichte auch eine Filmemacherin kennengelernt, die Irene Langemann, und die hat 15 Jahre lang diese russischen Wunderkinder in Russland schon begleitet, beobachtet und da 2 Dokumentarfilme drüber gedreht, und die hat mir Folgendes gesagt.
So einem Wunderkind verzeiht man ja auch technische Unsauberkeiten. Es kommt sehr viel darauf an, auf die Ausstrahlung natürlich. Bei einem erwachsenen Interpreten muss das Spiel perfekt sein auf der technischen Ebene. Und es muss eine tiefe Ausdruckskraft haben. Und diesen Ausdruck zu finden, seinen eigenen Ton zu finden in der Musik, das ist natürlich etwas sehr Schwieriges. Denn es ist klassische Musik, die seit Jahrhunderten von Millionen von Menschen gespielt wird. Und etwas Neues in dieser sehr bekannten klassischen Musik zu finden und das dann auch so überzeugt zu machen, dass das Publikum mitkommt, dass die Kritiker das loben, dass die Konzertagenten ganz scharf auf dich sind. Das ist das große Meisterstück. Und die Interpreten müssen ja auch wie Popstars agieren. Die müssen ja auch aussehen wie Hollywoodstars. Und das alles unter einen Hut zu bringen, wenn man auf der Bühne steht, das ist ein unglaubliches Können.
Ja, ich glaube, das ist schon das, was ich ganz am Anfang meinte. Also das Wunder verblasst nicht, die Kindheit aber schon. Und was dann bleibt, ist ein sehr, sehr guter Pianist.
Und ein Konzertmanager, der die ganz Großen vermarktet, also bei sich unter Vertrag hat, der hat mal über Elena gesagt, ich zitiere ihn mal so, das Tolle an ihr sei, dass sie nicht inszeniert, also nicht auf Effekte aus ist, nicht mit dem großen Gestus spielt, sondern so nah dran ist an sich, an der Musik, am Eigentlichen. Aber das sei wohl eher nicht gefragt auf dem Markt. Das hat er so nicht gesagt, aber das stand dann zwischen den Zeilen, war das zu Ende der Gedanke. Aber bei Elena, wir sind ja jetzt schon so Mitte 20 bei ihr, da gab es immer dann so interessante Momente, wo man denkt als Außenstehender oder sie wahrscheinlich noch mehr, jetzt ist der große Durchbruch zum Greifen nahe. Da erkrankt bei einem Orchester zum Beispiel der Pianist und Elena wird angefragt, springt ganz kurzfristig ein, weil sie auch ein riesen Repertoire hat. Und begeistert Dirigent, Veranstalter und Publikum. Und sowas kann tatsächlich ein Karrieresprung sein. Das gibt's. Solche Geschichten gibt's. Aber der Durchbruch, der entscheidende, wird's dann leider doch nicht. Und Elena, wird's dann so, dass es immer mehr ihr die Zeit davonläuft. Je älter sie wird, sinkt die Chance, dass sie als junges Talent noch den Durchbruch schafft und damit aufmerksam macht auf sich bei Konzertagenten und so weiter. Und da gibt's eigentlich dann nur noch eine Möglichkeit. Wettbewerbe. Es gibt wahnsinnig viele Wettbewerbe, wo dann junge Talente, Pianistinnen und Pianisten auftreten, ihr Können zeigen, versuchen große Preise zu gewinnen. Und dort sind dann die ganzen Konzertagenten. Das ist wie so eine Riesentalentshow. Und die wollen sich die möglichen Stars von morgen angucken. Bei Elena ist das Riesenproblem, sie ist überhaupt nicht der Typ für Wettbewerbe. Sie hasst Wettbewerbe regelrecht.
Meine Psyche ist zu sensibel für dieses harte, unfaire Kampf, weil Musik kann man einfach nicht messen, ja. Das ist so subjektive Kunst. Es ist ja kein Sport, wer schneller oder höher oder weiter, ja, gesprungen ist. Und wenn du für die Rohen spielst, dann musst du besser sein als der andere. Und jegliche Art von Kunst vom Musizieren ist eigentlich nicht da, weil man will einfach nur schneller und sauberer spielen, damit man weniger Fehler macht als der andere. Das ist unglaublicher Druck.
Ja, auch irgendwie traurig, wenn Musik so einen sportlichen Aspekt bekommt.
Natürlich bei so Wettbewerben, wo es um subjektive Eindrücke geht und so weiter, da spielen Kontakte, Seilschaften eine Rolle, da geht es um gegenseitige Gefälligkeiten unter Juroren, vielleicht auch Absprachen, persönliche Vorlieben und so weiter. Aber diese Wettbewerbe sind eine der wenigen Chancen, um überhaupt auf diesem Riesenmarkt wahrgenommen zu werden. Elena macht nicht viele, wie gesagt, sie ist nicht der Typ dafür, aber einmal will sie es noch versuchen. Und das ist bei einem Wettbewerb mit einem hohen internationalen Stellenwert. Und der Beethoven-Wettbewerb in Wien ist so einer. Und Beethoven ist, seitdem sie in Deutschland, in Hannover ist, ihr absoluter Lieblingskomponist geworden.
Ich würde sterben, wenn ich nur noch unterrichten müsste oder nur noch irgendwas anderes machen. Wenn ich so länger nicht auf der Bühne bin, ich werde richtig depressiv und ich sehne mich danach und ich kann ohne das nicht leben. Das ist mein Leben und ich nehme alles in Kauf, alle Schwierigkeiten, um für diesen einzigen Moment dann auf der Bühne zu stehen und wenn man Applaus bekommt.
2 Jahre bereitet sich Elena auf den Beethoven-Wettbewerb vor und dann ist der Moment gekommen. Sie fühlt sich selbst in absoluter Hochform. Und sie spielt in der ersten Runde die Klaviersonate Nummer 17, der Sturm, und davon der 3. Satz. Ich war damals nicht dabei als Zeuge, als sie vorgespielt hat, da hatte ich sie noch gar nicht gekannt. Aber diese Filmemacherin Irene Langemann, die wir vorhin einmal gehört haben, die durfte mit dabei sein und hat ihr Vorspiel in der ersten Runde beim Beethoven-Wettbewerb gehört.
Ich habe das Spiel gehört, ich kann nur sagen, das war das beste Spiel, was ich von ihr jemals gehört habe. Das war so ergreifend. Es waren Zuschauer, die dann rauskamen mit Tränen in den Augen und ihr gesagt haben, wie berührend sie gespielt hat.
Ich habe mein ganzes Herzblut, alles da reingesteckt und ich war so glücklich danach. Und dann erfahre ich, dass ich nicht weiter bin, also dass ich erste Runde schon raus bin. Also das war so ein Schlag ins Gesicht. Diese Enttäuschung, diese unendliche Enttäuschung. Ich habe mich so gut vorbereitet. Aber das war sowas von perfekt, auch für mich. Das war zum ersten Mal, dass ich 100% gegeben habe, technisch wie musikalisch. Also ich habe Jahre auch meines Lebens daran gesteckt, mich vorbereitet, geübt und dann wird man sofort weggeworfen wie ein Stück Dreck.
Sie geht dann nach der ersten Runde in der Wettbewerbspause, geht sie dann hin und fragt nach dem Ergebnis. Und dann sagt man ihr kurz und bündig, nein, Frau Kolesnitschenko, Sie sind nicht weiter. Und sie ist so perplex, so überrascht, dass sie denkt, nee, das ist ein Scherz. Also die nimmt mich gerade auf den Arm, die Frau, die mir das sagt und erwartet eigentlich, nee, Quatsch, klar, bist du weiter. 2. Runde, das war das beste Vorspiel ever. Nee, kein Lachen, nichts. Also für sie bricht in dem Moment wirklich die Welt zusammen. Dieser Kontrast zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also sie hat keine Fehler gemacht in dem Stück. Sie hat noch nie so gut gespielt, so hat sie sich wahrgenommen. Und wir haben auch die Irene Langemann gehört, die hat das auch so wahrgenommen. Und die extrem lange Vorbereitung, sie fühlt sich in der Form ihres Lebens, Beethoven, ihr absoluter Lieblingskomponist. Und dann, sie hatte die besten Stücke, ihre Juwelen, noch für die 2. Runde und fürs mögliche Finale aufbewahrt und die konnte sie nicht mal präsentieren. Elena reist sofort ab, sie braucht Abstand, will einen Kurzurlaub machen mit Mann und Tochter und kurz vorm Einchecken in den Urlaubsflieger im Terminal checkt sie noch schnell ihre E-Mails und findet eine E-Mail von einem Klavierprofessor, einem Mitglied der Jury beim Beethoven-Wettbewerb in Wien. Und ich habe die Mail hier vorliegen, ich kann mal kurz ein paar Sätze davon zitieren. Und er schreibt, liebe Frau Kolesnitschenko, Ihr Spiel hat mich enorm beeindruckt, bezaubernd, toll, faszinierend. Ich gab Ihnen die höchste Punktzahl des gesamten ersten Durchganges. Was da passiert ist, weiß ich leider nicht. Mein Rat: Lassen Sie sich auf keinen Fall verwirren und entmutigen. Und dann schließt er mit dem Satz: Glauben Sie an die Kraft Ihres Talentes und an die Kraft der Musik.
Ich war so glücklich, also in dem Moment, das war für mich wie ein erster Preis, wie ein Rap-Gewinn, weil ich hatte dann doch die Bestätigung, dass mich mein Gefühl nicht getäuscht hat, wie ich gespielt habe.
Also der Urlaub war gerettet. Sie kommt aus dem Urlaub zurück und da liegt noch ein Kuvert in ihrem Briefkasten in Hannover von einem weiteren Jurymitglied. Und der schreibt, dass er es zutiefst bedauert, dass ihr, Zitat, zauberhaftes Klavierspiel beim Beethoven-Wettbewerb nicht anerkannt wurde. Und die Entscheidung der Jury sei eine Blamage für die Musikstadt Wien.
Wie kann das denn sein? Also wer hat denn da geschlampt?
Es ist ein spannender Punkt. Sie waren nämlich, ich glaube, wäre sie aus heutiger Sicht mit dem Wissen, das wir jetzt haben, wäre sie ein bisschen schlechter gewesen in der ersten Runde, hätte sie es wahrscheinlich geschafft. Aber sie war so dermaßen gut, dass sie die anderen Juroren so dermaßen eingeschüchtert hat, die dann ihre Schützlinge nicht mehr chancenreich gegen sie gesehen hätten in der zweiten Runde oder im möglichen Finale. Und dann muss man sie wegkehren. Sie war zu gut.
Sie wusste zu viel über das Klavierspielen.
Ja, aber die Erfahrung ist ein Wendepunkt in ihrer Karriere. Es ist das letzte Mal, dass sie an einem Wettbewerb teilnimmt.
Man sagt, die 30 ist so eine Grenze und kannst dann nicht mehr viel machen. Und dieser Zeitdruck hat mich echt so fertig gemacht. Ja, ich muss bis 30 irgendwas schaffen. Das ist so ein großer Durchbruch, endlich mal irgendwas Großes. Und da war es auch der Grund, dass ich zu diesem Beethoven-Wettbewerb gefahren bin. Im Nachhinein kann ich wirklich sagen, dass das mich viel stärker gemacht hat. Und jetzt wirklich, ich bin sehr viel ruhiger geworden und mir kann jetzt nichts mehr anhaben, glaube ich.
Wie geht es denn der Elena heute?
Also sie scheint da wirklich dran gereift zu sein und einen persönlichen Gewinn aus der vermeintlichen Niederlage gezogen haben. Sie ist viel gelassener geworden und ich habe es letzte Woche nochmal mit ihr gesprochen. Und sie hat dann schon gesagt, als ich sie auf das Wunderkind anspreche, ja, das Etikett hat ihr Leben schon verkorkst. Da redet sie gar nicht drum rum.
Ja.
Der Anfang, klar, super Erfolg und so, aber die Messlatte war dann so hoch, dass man denkt, es geht immer weiter und es ist einfach nicht zu erfüllen, weil man immer wieder mit diesem Anfang verglichen wird. Und da konnte sie nur abfallen. Und der andere Punkt ist, dass an ihr schon viele verdient hätten, an ihr und ihrem Status als Wunderkind. Und vor Jahren hat sie sich auch noch wahnsinnig darüber geärgert, wenn man sie angesprochen hat, ach, du bist ja die vom Papst und so weiter. Und dann sagt sie immer, ja, hallo? War das nur dieser eine singuläre Auftritt? Ich habe doch noch was ganz anderes gemacht und geleistet. Ja. Aber da kann sie heute auch drüber lachen und sie sieht es entspannter als ein Teil ihres Lebens. Und ja, sie wirkt sehr zufrieden gerade. Sie freut sich natürlich, wenn es mehr Engagements gibt. Sie hat Auftritte im Bereich Kammermusik, ab und zu Orchester, dann wieder Solo-Auftritte und unterrichtet ein bisschen mehr heute als früher. Und demnächst das nächste Projekt, wenn hier die ruhigeren Zeiten wieder, die normalen Zeiten anbrechen, nimmt sie eine CD mit Stücken von Bach und Schumann hier in Berlin auf. Und die Zeit auf der Bühne, sie genießt jede Minute, hat sie mir gesagt, und jedes Konzert ist für sie eigentlich ein Geschenk und sie muss nicht mehr diese größten Konzertsäle der Welt füllen.
Nun werde ich nicht wie Lang oder Winnie Trepko, ne? Scheiß drauf, aber ich freue mich wirklich darüber, dass ich trotzdem meinen Lieblingsberuf machen darf und die Leute immer noch, trotzdem, dass ich keine Konzerte in Carnegie Hall spiele, zu meinen Konzerten kommen und selbst wenn da zwei Personen im Saal sind, die wirklich ins Herz getroffen sind, dann hat es sich gelohnt. Und das ist für mich das Wichtigste. Und danach fühle ich mich so viel reicher und glücklicher, dass mir kein Konzert in einem scheiß Carnegie Hall bringen kann. Also, solange die Leute nach meinem Konzert kommen und weinen und sagen einfach nur Danke.
Sie hat das Fluchen gelernt, das macht sie wirklich, das kann sie gut. Und ich finde auch, dass sie wahnsinnig reif geworden ist. Ich denke, dass sie sehr viel über sich selber nachgedacht hat und dass sie da zu ein paar klugen Gedanken gekommen ist. Und glaube ihr auch, dass sie es heute schafft, glücklich zu sein, auch wenn es nicht scheiß Garnigal ist. Da bleibt mir noch zu sagen, ganz lieben Dank an dich, Klaus, dass du diese schöne Geschichte mit uns geteilt hast. Wenn Sie aber selber mal eine Geschichte haben, eine erlebt haben, vielleicht die Sie uns erzählen wollen, dann eine Mail an +1@deutschlandradio.de. Das war's mit unserem Geschichten-Podcast für heute. Allerdings möchte ich Sie ohne Umwege weiterleiten zu unserem Lieblingsgäste-Podcast. Da ist dieses Mal Yetunde zu Gast und für alle, die das nicht aussprechen können, Yeti. Was für ein Wirbelwind von einer Künstlerin, von einer Frau. Das lege ich Ihnen dringend ans Herz.
Und habe dementsprechend so zögerlich mit diesem Hammer draufgeschlagen, dass es so viele Anläufe gebraucht hat, dass es dem Fisch tatsächlich schlimmer ging, als hätte ich es einfach einmal durchgezogen. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen traumatisiert, weil ich mir dachte, oh Gott, ich habe diesen Fisch tatsächlich gequält, der Arme.